Wir wissen, das ganze Evangelium, das Jesus uns verkündet, zeigt uns, was der Wille Gottes ist. Wir können jetzt zu Beginn diesen einen Satz herausnehmen, was Jesus uns heute im Evangelium sagte. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Ein ganz wichtiger, fundamentaler Satz. Das ist der Wille Gottes für jeden von uns. Niemand kann sich hier ausschließen und sagen, ja, das sagt Jesus vielleicht zu Klosterschwestern oder zu diesen oder anderen, aber zu mir nicht. Nein, Jesus sagt das zu seinen Jüngern, zu uns allen. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Wir wissen alle, wir leben in einer Zeit des Priestermangels. Priester leiden auch darunter, wenn sie 3, 4 oder 5 Pfarren zu betreuen haben. Es wird immer schwieriger. Und doch sagt Jesus, wo das Problem ist. Das Problem ist, dass wir zu wenig den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter in seine Ernte aussenden möge. Wir sagen, ja gut, sind nicht mehr die guten alten Zeiten, obwohl bei Jesus Sirach im Alten Testament steht schon, wenn jemand sagt, ja, die alten Zeiten seien besser gewesen, das zeuge von Unkenntnis. Zeiten waren immer gleich schwierig. Können Sie auch beim heiligen Augustinus lesen, der vor 1600 Jahren gewirkt hat. Bei ihm hieß es ja auch, ja, die älteren Zeiten seien besser gewesen als wie das 4. Jahrhundert. So denken wir immer, dass es früher besser gewesen sei. Nein, es war immer dieser gleiche Kampf um das Evangelium. Also Jesus sagt uns ganz konkret heute als seinen Willen zu jedem von uns, bitte also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Wir dürfen es ganz konkret jetzt als Willen Gottes mit nach Hause nehmen. Wirklich in unser tägliches Gebet mit aufnehmen. Herr, schenke uns wieder viele gute marianische Priester und Ordensleute. Nur kurz 3 Beispiele, wie wirklich dieses Gebet erhört wird. Denke an Südpolen, an die Diözese Tarnów. Vor 100 Jahren herrschte dort ein großer Priestermangel. Vor 100 Jahren, eben in dieser guten alten Zeit, herrschte großer Priestermangel. Es ging dem Bischof sehr zu Herzen und hat wirklich alle animiert, um Priesternachwuchs zu beten. Er selbst hat teilgenommen an Wallfahrten, um für Priesterberufe zu beten. Ich weiß ja nicht, wann dann die Kehrtwende kam, aber gerade diese Diözese Tarnów ist heute diese Diözese in Polen, die am allermeisten Berufungen hat. Am allermeisten. So viele, dass sie es gar nicht brauchen können in die Diözese, sondern hinausschicken in die ganze Welt. Wo in einer Pfarre 2 oder 3 Priester sind, auch in kleinen Pfarren. So hat Gott dieses Gebet erhört. Und dann nehmen wir eine Stadt, Wrocław, auch in Polen her. Vor nicht allzu langer Zeit, vor ungefähr 30 Jahren, war dort auch ein Pfarrer, der darunter litt, dass aus seiner Pfarrei keine Berufungen hervorgegangen sind. Aus einer Kleinstadt, das weiß ich, vielleicht 10.000 bis 20.000 Einwohner. Und er hat die Zeit, wo er dort Pfarrer war, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte es war, dort immer wieder um Priesterberufe gebetet, zusammen mit seiner Pfarrei. Es war für ihn sicher eine große Freude, dass zu seinen Lebzeiten vielleicht 1 oder 2 Priester geworden sind. Aber er hat es ja nicht mehr erlebt, wie Gott seine Bitte erhört hat. Weil wenig Zeit nach seinem Tod kamen dann so viele Priesterberufungen in der jetzigen Zeit, dass als ich einen jungen Priester gefragt habe, wie wir es denn schon sein aus dieser Pfarrei, da hat er mir gesagt, ja, wir haben schon aufgehört zu zählen. 30 oder 40 oder noch mehr. Und auch in der jetzigen Zeit sind im Priesterseminar einige Seminaristen nur aus dieser einen Pfarrei der jetzigen Zeit. So sehen wir, wie Gott dieses Gebet erhört. Beispiel von einer Diözese, von einer Pfarrei. Noch zuletzt das Beispiel einer Familie, von unserer Familie, wo der Großvater jahrzehntelang auch ganz ernst diesen Befehl des Herrn genommen hat und gebetet hat um Berufe, um Priesterberufe aus seiner Familie. Wir wissen, dass unser Großvater jede Nacht seine Betstunde gehabt hat, gehalten hat, von 3 Uhr bis 4 Uhr nachts, jede Nacht. Sogar noch in der Nacht vor seinem Tod hat er auch noch die Betstunde gehalten. In dieser Betstunde hatte seine ganze Familie, jeden Einzelnen, jedes Kind, jedes Enkelkind persönlich gesegnet und gebetet um Priesterberufe aus seiner Familie. Er hat es nicht mehr erlebt, aber umso mehr freut er sich jetzt im Himmel. 2 Jahre nach seinem Tod ist mein Zwillingsbruder und ich zu Priestern geweiht worden und jetzt bereiten sich 4 weitere von meinen Cousins, mein Bruder und 3 Cousins vor auf die Priesterweihe. Also 6 Berufungen aus einer Familie. Das mag nur ein Beweis sein, dass wir nicht sagen können, ja, es liegt an dieser schlechten heutigen Zeit, dass wir keine Berufungen haben. Es liegt daran, dass wir den Auftrag Jesu zu wenig ernst nehmen. Bittet den Herrn der Ernte, arbeitet für seine Ernte auszusenden. Ob wir es dann erleben oder nicht, das ist schon die Sache des Herrgott, ob wir es miterleben dürfen. Aber wir dürfen sicher sein, das Gebet wird erhört werden. Hier können wir das Gleiche dann auch sagen, wenn der eine oder andere in uns ist und sagt, ja, meine Kinder gehen nicht mehr in der Kirche oder meine Kinder sind aus der Kirche ausgetreten, die Enkelkinder auch, oder wie man es manchmal hört, ja, mein Enkelkind ist nicht einmal getauft, dürfen wir auch das Gleiche sagen. Wenn wir ganz fest für die Kinder und die Enkelkinder beten, dann dürfen wir sicher sein, sie werden zum Glauben zurückfinden, sie werden gerettet werden. Ob ihr es erlebt oder nicht, ihr werdet sicher erleben, weil wir sterben ja nicht auf ewig, sondern das Leben geht weiter. Das richtige Leben beginnt erst nach dem Tod. Eigentlich kann man sagen, jetzt hier auf der Erde vegetieren wir dahin irgendwie, besser oder schlechter, gesund oder krank. Aber das richtige Leben beginnt dann nach dem Tod. Und dann, wenn wir im richtigen Leben sind, dann erleben wir es, wie unsere Familie wirklich zum Glauben findet, wie unsere Familie gerettet wird. Und gerade wenn wir diese Bitte vom Vater unser betrachten, dein Wille geschehe, dann dürfen wir wissen, so steht es auch im Katechismus drinnen, was ist damit gemeint, dein Wille geschehe. Ganz sicher nicht, dass Gott jetzt irgendeinen Schaden zufügen will. Ganz sicher nicht ist der Wille Gottes, dass ich jetzt rausgehe und an den Baum fahre und tot bin. Sondern der Wille Gottes ist ganz klar die Rettung der Menschheit. Dass niemand von uns verloren geht. Dass kein Kind, kein Enkelkind von uns verloren geht. So hören wir es dann auch im Lukas-Evangelium. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und weiter, der Herr wird mich allem Bösen entreißen, er wird mich retten und in sein himmlisches Reich führen. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. 2 Timotheus 4,18. Oder in 1 Timotheus 2,4, Gott will, das ist sein Wille, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Also was ist der Wille Gottes? Dass wir gerettet werden. Das ist der Wille Gottes. Gott sieht anders auf unser Leben. Wir sehen unsere 50, 60, 70, 80 Jahre und möchten es möglichst schön und bequem haben auf dieser Welt. Und deswegen, wie ich es vorher schon gesagt habe, kommen manche in die Kirche, lieber Gott, hier ein Kerzerl für dieses Problem, für die Arbeit, für die Gesundheit, für das und das und das. Lieber Gott, wie im Supermarkt, bitte, jetzt schau gefälligst, dass mein Leben möglichst bequem und leicht vorbeigeht. Aber der Wille Gottes ist nicht nur, dass ich es jetzt hier bequem habe auf der Erde, sondern Gott geht es um viel mehr, nicht nur für um die 70, 80, 90 Jahre, sondern um die Ewigkeit. Gott geht es um nichts anderes als um die Ewigkeit, dass wir in der Ewigkeit glücklich sind, dass wir in der Ewigkeit gerettet sind. Und dann eben sagt Jesus zur heiligen Schwester Faustine, aus diesem Grund, dass er uns für die Ewigkeit retten will, spricht er zu uns. Und wie spricht er zu uns? Er sichert durch das Evangelium, das ist klar. Aber dann ganz konkret weiter, sagt Jesus zur heiligen Schwester Faustine, spricht er zu uns durch die Stimme des Gewissens, durch die Stimme der Kirche, durch unseren Papst. Dann weiter spricht Gott zu uns durch Misserfolge, durch Naturkatastrophen und auch durch Leiden. Damit der Mensch zur Besinnung kommt, also nicht um uns zu quälen, sondern nicht um uns das Leben zu vermasseln, sondern damit der Mensch zur Besinnung kommt, darum geht's, dass wir nicht schön dahin leben ohne Gott, gottloses Leben führen, in Saus und Braus. Nein, Gott will irgendwie was dazwischen schieben, zum Mensch, wach auf. Wenn du so weitermachst, gehst du ewiglich verloren. Und deswegen spricht Gott zu uns auch durch Misserfolge. Also wenn ich Misserfolge erlebe, dann darf ich den Herrn fragen, Herr, was willst du mir damit sagen? Wenn ich leide, Herr, was willst du mir damit sagen? Mit Naturkatastrophen, Herr, was willst du mir damit sagen? Was wir immer wieder feststellen können, ich glaube, jeder von uns, wir Priester nicht ausgeschlossen, wir leben mehr oder weniger ohne Gott dahin. Wir versuchen alles alleine, zumindest einen großen Teil unseres Lebens. Also was will der Herrgott mir sagen durch den Misserfolg? Ich kann sagen, du, hör mal zu, bevor du deine Arbeit beginnst, vielleicht machst du ein Stoßgebet, vielleicht betest zur Mutter Gottes, damit sie dir hilft, du betest zu Jesus, du wirst sehen, die Arbeit geht anders. Oder können das Auto hernehmen, Autounfall. Ja, was will Gott uns damit sagen? Ganz oft will er uns vielleicht damit sagen, du, wenn du mit dem Auto losfährst, betest du dann kurz? Betest du, Vater unser, gegrüßet seist du Maria zu deinem heiligen Schutzengel? Die meisten, die Autounfall gemacht haben, klagen dann sofort Gott an. Ja, warum hat Gott das zugelassen? Wo ist Gott? Es gibt ja keinen Gott, weil es passieren so viele Unfälle. Aber Gott hat uns die Freiheit gelassen. Wir dürfen selber entscheiden, alleine oder mit der Hilfe Gottes durchs Leben zu gehen. Ist auch hier beim Autofahren immer wieder dran denken, wenn wir losfahren, den ganzen Himmel einladen, den Schutzengel bitten, bitte hilf mir. Hilf mir, das Auto zu steuern. Und auch sonst dürfen wir uns fragen, was will Gott mir sagen? Auch durch Leiden zum Beispiel. Schönes Beispiel ist ja die Familie aus, das weiß ich in Ort nicht, aber wo der Sohn einen Motorradunfall gehabt hat vor vielen Jahren. Mal sagen, was will Gott damit sagen? Warum hat er diesen Jungen verunglücken lassen? Und dann jetzt diese Behinderung durch viele Jahre. Wenn wir uns das jetzt alles anschauen aus der Perspektive der letzten Jahre, dann sehen wir, was Gott damit sagen wollte. Die ganze Familie hat zum Glauben gefunden. Nicht nur das, ein Jugendgebetskreis hat sich gegründet, der Jahr für Jahr nach Medjugorje fährt und sich dort im Glauben vertieft und zu Gott findet. Wir merken, wie Gott zu uns spricht. Also wie gesagt, das Erste und das Wichtigste, um was es Gott geht, ist die Rettung unserer unsterblichen Seele vor der ewigen Hölle, die existiert. Wir machen uns heutzutage so leicht, weil es sehr modern klingt, ja, die Hölle ist leer, behaupten manche. Oder die Hölle gibt's nicht, noch besser. Wissen das manche Heilige sagen, ja, die Hölle ist gerade voll von diesen Menschen, die nicht an die Hölle geglaubt haben zu ihren Lebzeiten. Oder auch jemand kam zum Pater Pio, hat gespottet, ja, Pater Pio, die Hölle ist wohl leer. Dann ist Pater Pio ganz ernst geworden und hat gesagt, ja, so wie im Winter die Schneeflocken auf die Erde fallen, so fallen die Menschen in die Hölle. Können wir schön beobachten jetzt im Winter. Wissen wir, was los ist? Wie die Schneeflocken im Winter auf die Erde fallen. Und niemand kann sagen, ja, Herrgott, ich hab's nicht gewusst. Entschuldigung, wenn du mir das vorher gesagt hättest, was ich tun muss, um gerettet zu werden, dann hätte ich schon deinen Willen getan. Wir haben diese Entschuldigung nicht mehr. Wir haben alle das Evangelium. Wir brauchen es nur in die Hand nehmen, nicht im Bücherregal verstauben lassen und alle möglichen Seriale oder Filme oder Zeitschriften anzuschauen und zu lesen, um die Zeit zu vertreiben, sondern wirklich sich die Mühe nehmen, das Evangelium in die Hand nehmen, das Wort Gottes lesen. Da ist der ganze Wille Gottes drinnen. Da steht alles haargenau drinnen, was wir tun müssen, um durch diese enge Pforte hineinzukommen in die Ewigkeit. Auf diesen engen, schmalen Weg. Dieser enge, schmale Weg ist eben Jesus Christus, ist das Evangelium. Und wir dürfen uns nicht betrügen lassen von den modernen Theorien, dass alle in den Himmel kommen, ohne Probleme, dass die Hölle leer ist. Schön wär's. Wir wissen, dass die Mutter Gottes in Fatima sehr ernst gesagt hat, viele Menschen kommen in die Hölle, weil niemand für sie betet. Sie hat auch den kleinen Kindern, wenn man heute sagt, man darf nicht von der Hölle reden, um nicht die Kinder zu erschrecken, die Mutter Gottes hat den kleinen Kindern von Fatima zugemutet, 8- oder 9-jährigen Kindern, die Hölle zu sehen. Dann hat sie gesagt, schaut, ihr habt die Hölle gesehen, wohin die armen Sünder kommen. Und sie dann wirklich animiert, alles Mögliche zu tun, durch Gebet zum Opfer, um die Sünder zum Retten. Wir wissen dann, wie die kleinen Kinder von Fatima das ganz ernst genommen haben. Der viele kleine Öpferchen in ihrem Leben, um die Sünder zum Retten. Oder denken wir an die heilige Schwester Faustine. Anderes wunderbares Mittel, der Barmherzigkeitsrosenkranz. Wo wir eingeladen sind, für auch die verstockten Sünder zu beten, die nicht bereit sind, noch ihre Sünden zu bereuen. Diesem großen Versprechen, dass wenn wir diesen Barmherzigkeitsrosenkranz bei Sterbenden oder für Sterbende beten, dass sie dann gerettet werden. Also wir dürfen uns mehr einsetzen, dass der Wille Gottes geschieht, dass alle Menschen, möglichst alle Menschen gerettet werden. Dann können wir weiter fragen, was ist dann weiter der Wille Gottes? Wenn wir wissen, es ist das Evangelium, dann wissen wir, der Wille Gottes besteht in der Heiligkeit, besteht in der Gottes- und in der Nächstenliebe. Ich glaube, mein Zwillingsbruder hat heute Vormittag schon über die Barmherzigkeit gesprochen. Es wird genau dieses Gerichtsurteil uns alle erwarten, alle, die wir hier sitzen, alle. Sagt, niemand von uns kann sagen, ich habe es nicht gewusst. Jeder hat gewusst, dass Jesus am letzten Tag eben den Menschen teilen wird, auf die rechte und auf die linke Seite, nach diesem Kriterium. Was du dem geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan. Die Unbarmherzigkeit schließt vom Himmel aus. Da müssen wir aufpassen. Gott ist unendlich barmherzig. Aber Barmherzigkeit gilt den Barmherzigen. Und zur Barmherzigkeit gehört halt mal, so wie wir es dann im Vater unser auch beten, Herr, vergib uns so, wie wir dem anderen vergeben. Das müssen wir uns nur prüfen, wie sieht's aus mit mir, dann weiß ich sofort, habe ich heute in der Heiligen Beichte die Vergebung empfangen oder nicht. Wenn ich nicht bereit war, den anderen zu vergeben, die mir wehgetan haben, die mich beleidigt haben, die mich verletzt haben, dann warte die Vergebung noch auf mich. Dann ist es ganz schnell notwendig, ich sage, ja, Herrgott, jetzt will ich mich auch schnell beeilen, damit die Barmherzigkeit, die Vergebung nicht lang auf mich warten muss. Ich will jetzt schnell die Vergebung aussprechen. Ich vergebe meinen Ehepartner oder den Kindern oder den Nachbarn, ganz konkret sagen, was ich vergebe, damit die Barmherzigkeit wirklich zu mir kommen kann. Sonst, wenn wir nicht vergeben, steht im Katechismus, verschließt sich unser Herz, es verhärtet sich und wird undurchdringbar für die Barmherzigkeit Gottes. Also, was ist der Wille Gottes? Die Heiligkeit, dass wir in der barmherzigen Liebe zueinander wachsen. Dass wir uns vergeben, dass wir uns segnen, dass wir einander uns helfen, dass wir einander beistehen. Dass wir in der Liebe wachsen, weil Gott ist die Liebe. Und alle, die in den Himmel kommen wollen, müssen in der Liebe wachsen. Und unser Herz voller Hass ist, kommen wir nicht in den Himmel hinein. Wenn wir diesen Hass bereuen, gut, dann bleibt uns das Fegfeuer, um die Liebe zu lernen. Aber besser, wir lernen es hier auf der Erde, den Willen Gottes, wirklich den Hass durch die Liebe zu besiegen. Und das ist eben das Kreuz. Das Kreuz, das wir alle haben, zu Hause. Wenn irgendjemand ist, der uns jetzt keine Liebe entgegenbringt, der uns abweisend behandelt, der hart mit uns ist, dann ist die Gelegenheit zur barmherzigen Liebe. Dann dürfen wir Jesus bitten, Jesus, jetzt hilf mir zu lieben, hilf mir zu vergeben, hilf mir zu segnen. Dann muss ich immer wieder zu Jesus laufen, immer wieder. Auch hier eben brauche ich seine Hilfe. Herr, ohne dich schaffe ich das nicht. Bitte hilf mir zu vergeben, hilf mir zu segnen. Dein Wille geschehe. Wie gesagt, Gott spricht zu uns, durch das Evangelium, dann durch das Gewissen, durch die Stimme der Kirche, durch die Leiden, durch Misserfolge, durch Naturkatastrophen, damit der Mensch zur Besinnung kommt. Aber der Satz geht noch weiter. Dann sagt Jesus, ja und dann, wenn der Mensch auf all das nicht hören will, dann kommt die Strafe Gottes, also es gibt eine Strafe Gottes. Dann kommt die Strafe. Und die besteht darin, dass Gott dem Menschen seinem eigenen verdorbenen Denken überlässt. Dass der Mensch machen darf, was er will. Das ist die Strafe Gottes. Warum? Weil dadurch zerstört der Mensch sich selbst. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Der Mensch führt sich dann selbst zu seiner Selbstzerstörung. Und schauen wir doch unser Europa an. Es ist kein Geheimnis mehr, dass unsere Zivilisation bald am Ende ist. Keine Kinder sind da. Bald ist unser Land wirklich ausgestorben. Wir haben uns selber zerstört. Durch ein schönes Leben ohne Gott. Wer ist schuldig? Gott? Sicher nicht. Im Evangelium haben wir es immer wieder anders gehört. Aber die Menschen wollten nicht auf Gott hören. Sie wollten auf den Papst nicht hören. Der Papst wird immer wieder lächerlich gemacht, wenn er was sagt. Also, wir sind wirklich eingeladen, den Willen Gottes ganz zu erfüllen, auch wenn er manchmal schwer ist. Weil er führt zur Heiligkeit. Er führt dazu, uns zu retten für die Ewigkeit. Er führt dazu, dass wir ewig glücklich werden. Er führt dazu, dass der Himmel jetzt schon beginnt in unserem Herzen. Und dass der Wille Gottes nicht ist, dass ich mir jetzt ein Unglück zustößt, und Katastrophen kommen, das haben wir im gleichen Vater unser Gebet. Wir müssen noch weiter beten, dein Wille geschehe. Also der Wille Gottes ist, dass wir gerettet werden. Sicher, Gott führt uns zur Besinnung auf irgendeine Weise, damit wir gerettet werden. Und dann ist der Wille Gottes eben, dass wir in der Heiligkeit wachsen, in der Liebe, in der barmherzigen Liebe zueinander und in der Gottesliebe. Aber dann heißt im Vater unser auch, bewahre uns vor dem Bösen. Bewahre uns vor dem Bösen. Das hören wir halt so schön im Evangelium. Jesus hat zuerst das Reich Gottes verkündet, heißt es hier. Er verkündete das Evangelium vom Reich und er sandte auch seine Jünger aus, um das Evangelium vom Himmelreich zu verkünden. Wie er sagt, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, Jesus ist nahe, Gott ist nahe. So das allererste ist diese Bekehrung zum Willen Gottes, ja, dass wir Jesus, Gott, aufnehmen in unser Leben. Und dann, zweitens der Wille Gottes, bewahre uns vor dem Bösen, wie wir es hier hören. Jesus heilte alle Krankheiten und Leiden. Oder zu den Jüngern sagte er, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Also erlöse uns von dem Bösen. Bewahre uns vor dem Bösen. Denn wir ganz fest beten. Also nicht, lieber Gott, wenn ich jetzt ins Auto sitze, dann knall ich gegen Baum und bin tot. Nein, Herr, bewahre uns, erlöse uns vor dem Bösen. Pass auf uns auf, dass es eben nicht passiert, wenn wir jetzt mit dem Auto fahren, auch bei Eis und Schnee. Oder pass auf uns auf und heile uns von verschiedenen Krankheiten, die uns hindern, deinen Willen zu erfüllen oder zu deiner Ehre zu wirken. Oder auch, Herr, bewahre uns vor Naturkatastrophen. Wenn wir auf Gottes Stimme hören, wenn wir Gott dienen, dann brauchen die Naturkatastrophen gar nicht kommen. Wie der heilige Clemens, wie der heilige Antonius Maria Claretz sagt, wirkt Gott eben auch durch Naturkatastrophen, um die Menschen aufzuwecken. Und er war in Kuba und war Missionar. Und die Kirchen waren leer, als er gepredigt hat. Dann hat er halt gebetet, lieber Gott, jetzt mach was. Dann kam ein Erdbeben. Und plötzlich war die Kirche voll. Durch Naturkatastrophen weckt Gott die Menschen auf. Damit sie sich besinnen, dass sie sich auf den Weg machen, dass sie Gott suchen. Aber wenn wir Gott gefunden haben, wenn wir Gott dienen, wenn wir Gott lieben, wenn wir den Nächsten lieben, dürfen wir ganz fest beten, Herr, erlöse uns vor dem Bösen, bewahre uns vor dem Bösen, bewahre uns vor Naturkatastrophen. Und dass es kein Geheimnis ist, dass Gott uns dann bewahrt, das wissen wir auch schon. Denken wir nur an den Ätna in Sizilien. Ich habe es vor ein paar Jahren wieder beobachtet, als wieder der Ätna angefangen hat, die Lava zum Spucken. Zuerst haben die Menschen gearbeitet, versucht zum Retten, was zu retten ist. Als nichts mehr ging, haben sie schon gewusst, um was es geht. Herr, du bist jetzt dran. Gott, du musst uns jetzt bewahren vor der Lava. Und dann ging der Bischof, so wie immer in den letzten Jahrhunderten, mit der Monstranz, mit Jesus, der Lava entgegen, hat sie gesegnet im Namen Jesu Christi, zack, und die Lava blieb stehen. Und das nicht das erste Mal, sondern immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und denk mal an die berühmten Hochwasser. In den letzten Jahren ein Hochwasser nach dem anderen. Warum? Weil Gott durch die Naturkatastrophen uns zur Besinnung bringen will. Aber verstehen das die Menschen? Auf der anderen Seite wissen wir, dass der Bischof Eder damals die Donau gesegnet hat, auch mit dem Allerheiligsten, und die Donau ist nicht über die Ufer getreten. Oder auch bei uns im Tristingstal habe ich gehört, dass schon der Bürgermeister das den Gästen im Rathaus erzählt, im Gemeindehaus, dass seitdem die Brüder Samariter den Segen geben, den Wettersegen, tritt die Tristing nicht mehr über die Ufer. Vor unserem Fahren, nach unseren Ufern, tritt sie, vor und nach unserem Fahren tritt sie über die Ufer, aber bei uns nicht mehr. Warum? Weil Gott uns vor dem Hochwasser bewacht, weil er uns vor dem Bösen bewacht. So ist ja die Bitte im Vater Unser. Also die Naturkatastrophen, können wir sagen, ist auch eine Folge davon, dass die Menschen sich von Gott abgewandt haben, dass sie alles alleine versuchen wollen, mit der Technik, mit der Wissenschaft, mit ihrem eigenen Denken. Und es klappt nicht. Ja, wir dürfen gerade bei dieser letzten Vater Unser Bitte, erlöse uns vor dem Bösen, bewahre uns vor dem Bösen, ganz fest an die Kraft des heiligen Namens Jesu denken. Der heilige Laurentius sagt dazu diesen schönen Satz: Wenn du krank bist, durch Schmerzen belästigt, durch Verzweiflung und gotteslästerliche Gedanken geplagt, von ungewöhnlicher Furcht befallen bist, sprich den Namen Jesus andächtig aus oder denke ihn. In Gefahren, zu Hause und in der Einsamkeit sprich nur den Namen Jesus aus. Dieser Name ist der heiligste Name. Er hat solche Kraft, dass er das Gemüt aufheitert, das Herz stärkt und die Andacht vermehrt. Heilige Vinzenz sagt über den heiligen Namen Jesu: Der Name Jesus hat eine dreifache Kraft. Erstens, wider sittliche Schwächen. Zweitens, gegen körperliche Übel und drittens gegen alle Gefahren. Der Name Jesu hat eine unwahrscheinliche Kraft. Nächste Woche darf ich zur Priesterweihe fahren nach Liechtenstein von einem jungen Mann. Vor viereinhalb Jahren haben wir uns bei einer Sühnenacht in Deutschland zum ersten Mal getroffen. Er hat jetzt vor einem halben Jahr als Diakon gefragt, ob er kurz predigen darf, als er wieder bei der Sühnenacht war, habe ich gesagt, ja, gerne. Und er hat erzählt, ja, vor viereinhalb Jahren hat er zum ersten Mal sogar ministriert in seinem Leben. Ein Jahr zuvor war er noch Protestant. Er hat konvertiert. Ein Jahr später war er dann bei dieser Sühnenacht. Wir haben dann über die Priesterberufung gesprochen. Und er hat gesagt, noch heute weiß er, über was ich damals gepredigt habe. Es war über die Kraft des Namens Jesu. Dass wir alles bekommen, um was wir im heiligen Namen Jesu bitten. Ich sag, dann haben wir darüber gesprochen, über die Priesterberufung. Und dann hat er bei der heiligen Messe in der Kraft des heiligen Namens Jesu Gott gebeten, erkennen zu dürfen, was seine Berufung ist, wie sein Weg weitergehen soll. Er hat zu der Zeit schon 5 Jahre Theologie studiert und war am Ende eigentlich vom Medizinstudium und dann plötzlich bei der heiligen Messe hat es ganz stark erfahren dürfen, der Kraft des Namens Jesu. Er soll Priester werden. Es ging dann ganz schnell, nach 4,5 Jahren ist er jetzt bereits vor der Priesterweihe. Durch die Kraft des heiligen Namens Jesu. Denn eben, wir haben es gehört, fangen mit dem letzten an. Der Name Jesu hat eine dreifache Kraft gegen alle Gefahren. Also wir brauchen keine Angst haben. Wir dürfen uns Gott voller Vertrauen ausliefern. Er ist die Liebe. Er wird nur das zulassen, was für uns gut ist. Ich sage, selbst wenn ein Unfall passiert, wie zum Beispiel mit diesem jungen Mann, dann hat auch das einen tiefen Sinn. Um die ganze Familie aufzuwecken. Um die ganze Familie zum Retten, um die ganze Familie zum Glauben zu führen. Aber sonst, wenn es nicht notwendig ist, wenn es nicht gut ist, wenn es uns schadet, dürfen wir sicher sein, Gott bewahrt uns vor allen Gefahren, sei es vor Naturkatastrophen, sei es vor Unfällen, sei es von allen anderen Katastrophen. Dann zweitens, der Name Jesu hat die Kraft gegen die körperlichen Übel. Wir haben gehört, Jesus hat alle Krankheiten geheilt. Jesus hat niemand gesagt, du musst krank bleiben. Nein, er hat alle geheilt, die voller Glauben zu ihm gekommen sind. Können selber ausprobieren, habe es auch immer wieder gemacht, den Namen Jesu angerufen. Gerade in Krankheiten, wo die Ärzte mir nicht helfen konnten, habe immer wieder erfahren, wie Jesus mich geheilt hat, immer wieder. So eine große Kraft hat der Name Jesu. Aber die Menschen glauben heute nicht an die Kraft des Namens Jesu, aber sie glauben dafür in ihrem Aberglauben an die Kraft der Homöopathie, der Bachblüten und so weiter und so fort. Obwohl die Wissenschaft sagt, da ist nichts drinnen, was wirkt. Trotzdem glauben sie. An den Kraft des Namens Jesu glauben sie nicht, aber an die Homöopathie glauben sie. An Bachblüten glauben sie, an das Pendel glauben sie, an Reiki glauben sie, an den ganzen esoterischen Mist glauben sie. Obwohl da nicht Gott ist, der wirkt. Und die Wissenschaft sagt, es ist nichts da, was wirkt. Keine Substanz vorhanden, die wirkt. Ja, wir wissen, was da drinnen wirkt. Wir wissen es ja. So wie wir Priester das Weihwasser besprechen, also segnen, weihen und bitten, Herr, deine Kraft komme auf dieses Weihwasser herab und dieses Weihwasser dann wirklich Wunder wirkt durch die Kraft Gottes, die in diesem Wasser ist, so wird auch die homöopathischen Mittelchen oder Bachblüten auch besprochen, wenn wir dazu noch wissen, dass der Gründer der Bachblüten Satanist war und der Gründer von Homöopathie Freimaurer war. Wen wundert's dann, dass die dann ihre Geister herbeigerufen haben und ihre Nachfolger auch weiterhin die bösen Geister herabrufen auf diese Medikamente? Und dann sicher wirkt etwas, selbstverständlich, aber nicht die Kraft Gottes. Dass es nicht die Kraft Gottes ist, sehen wir an den berühmten Nebenwirkungen dieser Medikamente. Sogar, wenn man plötzlich gesund wird von der Homöopathie, der Bachblüten, obwohl nichts drinnen ist, dann merkt man plötzlich, ja, ich kann nicht mehr beten, ich kann nicht mehr glauben, ich habe keine Freude mehr am Glauben. Man kommt langsam weg von Gott. Dann merken wir doch, woher das kommt. Und wundern wir uns dann noch, wenn die Leute nicht mehr in die Kirche gehen, ja freilich. Sie haben sich von Gott abgewandt, vom Glauben an den heiligsten Namen Jesu abgewandt und im Aberglauben dem Teufel zugewandt. Der Teufel empfängt sie mit offenen Armen, hurra, schön, dass ihr da seid. Aber glaubt nur nicht, dass ich euch jetzt glücklich mache. Ich gebe euch für euren Körper ein bisschen Gesundheit, aber dafür hole ich mir die Seele. Das reicht mir. So wie es jemand gesagt hat, dem Teufel geht's gar nicht um unseren Körper. Er weiß, es ist ein Haufen Staub, der irgendwann zu Staub zerfällt, aber es geht ihm um unsere unsterbliche Seele. Die will er sich holen. Und dazu ist ihm auch dieses Mittel gut genug. Ich gebe dir alles, wenn du nur niederfällst und mich anbetest, sagt der Teufel. Wie viele in ihrem Aberglauben fallen auf die Knie nieder vom Teufel und all seinen Mittelchen, aber nicht vor dem heiligsten Namen Jesu. Obwohl es auch ganz klar heißt in der Heiligen Schrift, vor dem Namen Jesu, allein schon vor dem Namen Jesu, soll sich jedes Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Also ich lade alle ein, wirklich auch voller Vertrauen, Jesus zu danken in den verschiedenen Leiden des Alltags, besonders die, die nicht notwendig sind. Jesus, ich danke dir, dass du mich gesund machst. Ich danke dir, dass du mich heilst. Immer wieder voller Vertrauen den Namen Jesu anrufen. Ich sage, ich selber durfte immer wieder und darf auch jetzt immer wieder erfahren, wirklich, es wirkt. Besonders dann, wenn die Ärzte nicht helfen können. Der Name Jesu hat eine unwahrscheinlich große Kraft, auch gegen alle körperlichen Übel. Dann noch das Dritte. Der Name Jesu hat die Kraft gegen die sittlichen Schwächen, wo wir nicht durchkommen. Auch hier dürfen wir immer wieder voller Vertrauen den Namen Jesu anrufen. Im Namen Jesu allem widersagen, was uns zur Sünde führt. Im Namen Jesu widersage ich dieser oder jener Versuchung oder dieser oder jener Gewohnheit. Im Namen Jesu widersage ich all dem. Dann immer wieder den Namen Jesu anrufen, damit er mich stärkt. In der barmherzigen Liebe, in der Liebe zueinander, im Vergeben. So wollen wir Jesus in der Heiligen Messe uns wirklich ganz hingeben, voller Vertrauen. Voller Vertrauen bereit sein, ja Herr, wir wollen, dass dein Wille geschehe. Wir bitten dich darum, hilf, dass dein Wille geschehe. Wenn wir es noch nicht so einfach sagen können, dann wenden wir uns an die liebe Mutter Gottes. Sagen, liebe Mutter Gottes, du hast dein Fiat gesagt. Du hast gesagt, dein Wille geschehe, o Herr. Und hast es in deinem ganzen Leben wiederholt. Sei es, als du das Jesuskind im Stall auf die Welt bringen musstest. Sei es auf der Flucht nach Ägypten. Sei es dann schließlich unter dem Kreuz. Immer wieder hast du gesagt, ja, Herr, dein Wille geschehe. So hilf uns, liebe Mutter Gottes, auch dann, wenn wir es noch nicht verstehen können, dass wir immer offen sind, immer bereit sind, den Willen Gottes zu tun. Amen.
Zur Gabenbereitung Nummer 5. Alles, was ich habe. Nummer 5.
Alles, was ich hab und alles, was ich bin, alles, mein Gott, leg ich vor dich hin. Nimm mein Leben, nimm's in deine Hand. Nimm's und führe mich, so wie du willst. Alles, was ich hab und alles, was ich bin, alles, mein Gott, meine Sorge, nimm meine Last, nimm sie und trage sie und befreie mich. Alles, was ich hab und alles, was ich bin, alles, mein Gott, leg ich vor dich hin, vor dich hin.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle.
Herr, nimm das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche.
Herr, unser Gott, wir legen die Gaben auf den Altar. Heilige sie durch deinen Geist, der mit seiner Kraft die Jungfrau Maria überschattet hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen.
Wir haben sie beim Herrn.
Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und recht.
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Von ihm redet die Botschaft aller Propheten. Die jungfräuliche Mutter trug ihn voll Liebe in ihrem Schoß. Seine Ankunft verkündete Johannes der Täufer und zeigte auf ihn, der unerkannt mitten unter den Menschen war. Er schenkt uns in diesen Tagen die Freude, uns für das Fest seiner Geburt zu bereiten, damit wir ihn wachend und betend erwarten und bei seinem Kommen mit Liedern des Lobes empfangen. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
Sing heilig, heilig, heilig ist unser Herr und Gott. Singt mit den Engeln heilig ist du Gott Zebaoth. Im Himmel und auf Erden soll deine Herrlichkeit gelobt, gepriesen werden, jetzt und in Ewigkeit, jetzt und in Ewigkeit.
Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie dar, vor allem für deine heilige katholische Kirche, in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Benedikt, mit unserem Bischof und mit allen, die Sorge tragen für den rechten, katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen, für die wir heute besonders beten, und alle, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar, und sie selber weihen es dir für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen, verehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. Verehren ihren keuschen Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ordne unsere Tage in deinem Frieden. Rette uns vor der ewigen Verdammnis und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenke, o Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, erhob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, und Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Darum, gütiger Vater, feiern wir, deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines hohen Priesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit. Wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Gedenke auch deine Diener und Dienerinnen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens, und die nun ruhen in Frieden. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern, Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, mit allen deinen Heiligen. Wäge nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich, durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.
Jetzt wollen wir jetzt voller Vertrauen zu unserem Vater im Himmel singen, so wie uns Jesus es gelehrt hat.
Seite 339.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich.
Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden.
Seht den hier verborgenen Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind.
Wer noch in der Stille bleiben möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Und wer für das Danklied schon bereit ist, Nummer 262, meine Hoffnung und meine Freude. 262.
Meine Hoffnung und meine Freude. Meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, die heiligen Geheimnisse, die wir empfangen haben, sind uns Zeichen deines Erbarmens. Schenke uns Rettung durch deinen Sohn, der für uns Mensch geworden ist, aus Maria der Jungfrau, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Zum Abschluss erteile ich den Maurussegen, das ist der Krankensegen mit der Heiligen Kreuzreliquie. Der Herr sei mit euch. Preis und Herrlichkeit und Weisheit, Dank und Ehre, Kraft und Stärke unserem Herrn von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Sobald ich stehe auf sicherem Grund, will ich vor allem Volke, Herr, dich preisen. Durch den heiligen Namen unseres Herrn, zu dem wir rufen, schenke die Gesundheit dir der Glaube, durch den der heilige Maurus mit den folgenden Worten die Kranken heilte. In diesem Glauben spreche ich, obgleich ein unwürdiger Sünder, demütig über dich die nämlichen Gebete. Im Namen der allerheiligsten, unteilbaren Dreieinigkeit, gestützt durch die Verdienste des heiligen Benedikt, werde gesund und stehe heil und gesund und fest auf deinen Füßen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Wahrhaftig, unser Leid nahm Jesus auf sich, unsere Schmerzen trug er selbst. Durch sein Erblassen wurden wir geheilt. Er, der der Menschen Missetaten sieht mit gnädigem Blick, er selbst wird unser Leiden heilen. Herr, erhöre mein Gebet.
Und lass meinen Ruf zu dir kommen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Lasst uns beten. O Gott, alle Geschöpfe verdanken dir das Leben. Und so beschlossest du, dass zur Wiederherstellung der Menschheit dein einziger Sohn durch die Mitwirkung des Heiligen Geistes Fleisch annehme aus der Jungfrau Maria und kamst durch das hochheilige und ruhmreiche Holz des lebensspendenden Kreuzes, indem es uns die Erlösung brachte, den Wunden und Schmerzen unserer Seele zu Hilfe. Wolle daher auch deine Diener und Dienerinnen hier durch die Kraft dieses lebenerhaltenden Zeichens zur früheren Gesundheit zurückführen, durch Christus unseren Herrn.
Amen.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dem heiligen Benedikt gabst du die Macht, worum in deinem Namen bitte, bei dir zu erreichen. Wolle daher auf seine Fürsprache deinen Dienern und Dienerinnen hier die Schmerzen der Krankheit vertreiben, auf dass sie die Gesundheit erlangen und deinem heiligen Namen Dank abstatten können, der du lebst und herrschest mit dem Vater und dem Heiligen Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Durch die Anrufung der unbefleckten und immer jungfräulichen Gottesmutter Maria sowie durch die Fürsprache der heiligen Benedikt und Maurus, der Diener Gottes Niklaus Wolf und Alois Schmid, möge die Macht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Kraft des Heiligen Geistes dich von deiner Krankheit befreien. Amen. Wie es Gott gefällt, so geschehe es. Und dir geschehe, wie du bittest und ersehnst, zum Ruhme und zur Ehre des hochheiligen Kreuzes und Namens unseres Herrn Jesus Christus. Und der Segen Gottes des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf euch, auf eure Familien, und bleibe immer da bei euch. Amen. Bevor ich dann den Einzelsegen noch gebe mit der Kreuzreliquie, sagt der Bruder alles noch was. Sie haben heute geduldig zugehört. Drei Vorträge, einer länger wie der andere. Es ging immer wieder um dasselbe, um das Gebet des Herrn, das Vaterunser. Manche haben das Büchlein schon entdeckt und mitgenommen. Ich möchte es allen ja mit nach Hause geben, möchte ganz kurz sagen, was auch die Intention von dem Büchlein ist. Man kann es sagen mit einem Wunsch von Papst Benedikt, dass die Katechese das Glaubenswissen wieder in die Familien kommt. Papst Benedikt hat unlängst diesen Wunsch geäußert. Einer seiner größten Wünsche besteht darin, dass die Familien wieder mehr über den Glauben wissen. Mein Zwillingsbruder lässt mich das Büchlein vorstellen, weil er selber es geschrieben hat. Die eigene Sache anzupreisen ist nicht so leicht, deswegen darf ich es machen. Ich war nur der Korrekturleser, muss aber sagen, dass es sehr gut geworden ist, für jeden Tag ein kleine Schriftstelle, immer zu einem Thema des Vaterunsers, danach eine kurze Glaubensunterweisung, eine kleine Katechese und ein abschließendes Gebet. Mein Zwillingsbruder hat dieses Büchlein in einer hohen Auflage drucken lassen. Die Selbstkosten liegen bei 1 Euro, also so gering, dass jeder so viele Büchlein mitnehmen kann, wie er möchte, um sie auch bekannten Familien, vielleicht den Kindern oder Enkelkindern weiterzugeben, weiterzuschenken. Es ist immer wieder ein Versuch, dass wenigstens ja ein kleiner Lichtstrahl des Glaubens in unsere Familien fällt. Und wir müssen jetzt dann anschließend auch noch Büchlein ausfahren. Das heißt, ein Bekannter hat eine große Eierfarm und er sagt, ja, sich überlegt, was er seinen Kunden zu Weihnachten schenken soll. 200 Kunden hat er. Und jeder bekommt dieses Büchlein. Seine Sorge war nur, das Büchlein könnte so teuer sein, dass er es nicht als Weihnachtsgeschenk verwenden kann. Und als er gehört hat, ja, die Unkosten sind minimal, hat er gesagt, da nehme ich gleich 200 und jeder von meinen Kunden bekommt eines. Wie gesagt, Schokolade, Pralinen und andere Süßigkeiten haben unsere Bekannten und Angehörigen in Hülle und Fülle. So ein geistiges, kleines Geschenk kann vielleicht beim einen oder anderen bewirken, dass er sein Herz auch einen Spalt öffnet für die Liebe und für die Barmherzigkeit Gottes. Und wie gesagt, wenn Sie wollen, nehmen Sie sich selber das Büchlein mit oder als Weihnachtsgeschenk für Kinder, Enkelkinder. Wegen den Selbstkosten brauchen Sie sich keine Sorge machen. Wichtig ist, dass das Apostolat hinausgeht in die Familien. Und wenn Sie gefragt werden sollten, was das Büchlein kostet, weil Sie es ja vielleicht auch weiterschenken, dürfen Sie antworten, wie ich es gerne mache. 3 Minuten am Tag kostet es dich. 3 bis 5 Minuten am Tag, aber du wirst immer wieder spüren, dieser Gebetsmoment, dieser Augenblick, wo du über das Wort Gottes, über dein Glaubensgeheimnis nachdenkst, wird dir immer wieder Kraft schenken für den ganzen Tag. Sag, vergelt's Gott fürs Kommen. Danke für den Hinweis. Dieses Büchlein geht vom 1. Jänner bis zum 30. Juni. Am 1. Juli kommt dann der Teil 2. Der Teil 2 ist noch in Bearbeitung, der ist noch nicht fertig, sonst wäre es ein dickeres Büchlein geworden. Aber ja, wie gesagt, die ersten 6 Monate sind fertig und wem es dann gefällt, der braucht nur ein Wort sagen, dann bekommt er den Teil 2. Vergelt's Gott.
Da dann alle vor, ein zum Einzelsegen mit der Kreuzreliquie. Geht hin in Frieden.
Durchdringe mich ganz, durchdringe mich ganz, Geist Gottes, durchdringe mich ganz. In dir find ich Ruh, mein alles bist du, Geist Gottes, durchdringe mich ganz. O heile mein Herz, o heile mein Herz, o heile mein Herz, Geist Gottes, o heile an dich und zieh mich an dich und zieh mich an dich, Geist Gottes, und zieh mich an dich.
558.
Sende deinen Geist. Sende deinen Geist. Sende deinen Geist.
Komm und mach uns neu. Komm.